Okay, hallo, herzlich willkommen zur Vorlesung Darstellungstheorie.
Ich kenne fast alle, ich glaube, wir, ich bin mir zumindest nicht sicher, ist eine Weile her, glaube ich, wenn wir schon mal eine Vorlesung zusammen hatten. Waren Sie schon mal bei mir in der Vorlesung?
Nee.
Ah, okay, dann ist das erste Mal. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Es ist eine fortgeschrittene Vorlesung, das heißt, dass ich dann manchmal Details weglasse und dann muss man sich beschweren, wenn man da mehr hören möchte, einfach machen. Und genauso setze ich voraus, dass man eben diese ganzen Grundlagen hat, lineare Algebra, Algebra und so weiter, wenn da irgendwas fehlt, auch einfach Bescheid sagen. Es gibt ein Einstiegskapitel nach dem Motto, was man wissen sollte oder was man so braucht. Und spätestens da merken wir dann hoffentlich, wenn wir irgendwo nicht eine gemeinsame Grundlage haben, sondern wenn dann Leute sagen, Moment, dieses Wort kenne ich nicht, diese Notation kenne ich nicht, keine Ahnung. Genau dafür sind die ersten ein, zwei Wochen da und auch die erste Übungsgruppe, Gruppenstunde, dass wir diese Sachen klären, damit wir dann auf dem gleichen Stand sind und ich dann einfach loslegen kann. So, worum geht es überhaupt in der Darstellungstheorie? Wir machen ja hauptsächlich Darstellungstheorie von Gruppen, von endlichen Gruppen, aber man kann das auch allgemeiner fassen und kann sich einfach fragen, wenn ich jetzt so eine algebraische Struktur habe, eine Gruppe, ein Algebra, ein Ring, was auch immer, dann kann ich die ja einerseits so abstrakt, losgelöst, selber einfach mir angucken und untersuchen und kann die mal fragen, was da so los ist. Ich kann sie aber auch im Zusammenhang mit irgendwelchen anderen mathematischen Strukturen betrachten und kann dann versuchen, aus diesen Wechselwirkungen Erkenntnisse zu ziehen. Das kann man bei Gruppen super machen, wenn man Gruppen auf irgendwas wirken lässt. Also zum Beispiel eine Gruppe, die auf einem Graphen wirkt oder eine Gruppe, die auf einer Menge operiert und da Permutationen macht. Oder eine Gruppe, die auf irgendeinem geometrischen Objekt wirkt, irgendeiner Fläche mit irgendwelchen coolen Eigenschaften und dann da irgendwas macht. Immer dann, wenn man solche Wechselwirkungen hat, dann kann man die Gruppeneigenschaften benutzen, um was herauszufinden über das Objekt, auf dem die Gruppe wirkt. Und umgekehrt kann man dann gucken, was lerne ich denn jetzt über dieses Objekt, auf dem die Gruppe wirkt und sagt mir das umgekehrt vielleicht wieder was über die Gruppe. Und das erste Beispiel, das viele von uns sehen im Laufe des Mathestudiums, das kommt in der linearen Algebra vor, wenn wir nämlich Vektorräume haben und Vektorraumhomomorphismen. Da kann man einerseits die Abbildung selber nehmen und kann gucken, was formen die eigentlich selber für eine algebraische Struktur und was lernen wir über den Vektorraum, aber man kann ja auch Matrizen angucken und kann dann gucken, was lerne ich über Matrizen und den Vektorraum in diesem Wechselspiel. Das ist ein Beispiel, das wir alle irgendwann mal gesehen haben und das ich jetzt mal als Inspiration nehme. Ja, es macht Spaß, sich Gruppen ganz abstrakt anzugucken, einfach nur so, einfach weil man es kann. Aber es ist auch sehr spannend, sich Gruppen anzugucken und die besser zu verstehen, indem man ihre Wirkung auf irgendetwas studiert. Und daher kommt quasi die Darstellungstheorie. Jetzt muss ich versuchen, nicht zu sehr abzuschweifen. Als die Darstellungstheorie aufkam, da waren die ganzen Begriffe noch nicht so wie jetzt. Das ist jetzt alles sehr viel moderner. Aber interessant finde ich, und darüber kann ich am Ende der Vorlesung noch beliebig lange ausschweifen, dass man am Anfang gar nicht sicher war, bringt diese Sichtweise auf Gruppen was? So, das, was ich jetzt gerade so gesagt habe, so ja klar lernt man da was über die Gruppe, wenn die auf irgendwas wirkt, das war am Anfang, als das entstand, gar nicht so klar. Man kann bei manchen der Begriffe, die wir entwickeln, sich auch fragen, wieso sollte man sich das angucken? Was kann man da möglicherweise Neues draus lernen? Es ist nicht einfach nur so rumgerechnet mit komischen Symbolen. Und es gab ein paar gruppentheoretische Vermutungen, bei denen man irgendwie mit dem Wissen über Gruppen, was man damals hatte, nicht weiterkam. Das ist so gut 100 Jahre her. Und dann hat man sich gefragt, können vielleicht manche dieser neuen Methoden, die jetzt langsam aufkommen, dabei helfen, diese gruppentheoretischen Probleme zu lösen? Und wenn ja, ist das dann ein Grund, diese anderen Methoden weiter zu verfolgen und diese Theorien wirklich zu entwickeln, nach dem Motto, offensichtlich sind die jetzt sowas gut und offensichtlich lernen wir da was Neues. Und das war bei der Darstellungstheorie so. Da gibt es ein paar ganz berühmte Fälle von Sätzen, die dann teilweise Vermutungen waren, wo man irgendwann gemerkt hat, ja okay, mit diesen seltsamen neuen Methoden kommen wir da weiter. Mit der Gruppentheorie alleine konnten wir das nicht. Also ist da irgendwie was Interessantes los und wir verfolgen das jetzt mal weiter. Daraus wurde dann erstmal die gewöhnliche Darstellungstheorie, die wir im Rahmen dieser Vorlesung betrachten. Und dann gibt es noch die sogenannte modulare Darstellungstheorie. Ich werde später erklären, was die von dem unterscheidet, was wir hier machen, die dann noch zu einem eigenen Forschungszweig wurde. Wir fangen an in Kapitel 1 mit dem, was man so braucht. Beispiel zur Motivation. Davon habe ich gerade schon erzählt. Wir fangen mit einer natürlichen Zahl n an und mit einem n-dimensionalen Vektorraum v über einem Körper k. Zwei Objekte, die damit assoziiert sind, die irgendwie interessant sind, zwei Gruppen. Ich fange jetzt erstmal nur mit Gruppen an. Oder möchte ich das? Nö. Nein, ich möchte es sofort allgemein machen. Die beiden Objekte, die ich mir angucken möchte, sind die Menge der Endomorphismen von V, ich wiederhole gleich, was es ist, und die Menge der N-Kreuz-N-Matrizen über den Körper K. Und das ist jetzt, das Beispiel ist nur sehr stichwortartig. Ich werde jetzt ein bisschen was dazu erzählen und nicht so wahnsinnig viel hinschreiben. Denn es soll uns einfach nur daran erinnern, was wir eigentlich alles schon wissen, unter anderem aus der linearen Algebra. Die Menge der Endomorphismen von V über K besteht aus denjenigen Abbildungen des Vektorraums V von sich selbst, die Vektorraum-Homomorphismen sind, die sich also mit der Vektorenaddition und mit der Skalarmultiplikation vertragen. Wenn ich mir jetzt zwei solche Endomorphismen hernehmen. Wie kann ich die verknüpfen? Was für Möglichkeiten habe ich, da eine neue Abbildung daraus zu basteln, die auch wieder in dieser Menge von Endomorphismen liegt? Da haben wir wahrscheinlich alle sofort eine Idee intuitiv und dann möglicherweise später noch eine zweite. Was für Ideen haben Sie? Wie kann ich aus zwei Endomorphismen einen neuen basteln? Ja?
Hintereinander ausführen,
genau, sind ja Endomorphismen. So, das ist also eine Möglichkeit. Es gibt noch eine andere. Die sieht man in der linearen Algebra auch und vergisst sie dann häufig gleich wieder. Kann ich auch verstehen, braucht man nicht so oft. Aber manchmal halt schon. Hast du eine Idee?
Nee, ich bin davon in Richtung Dualraum gehen.
Schon zu weit gedacht. Man kann die auch addieren, und zwar indem man sagt, die Summe von zwei solchen Endomorphismen ist das, was rauskommt, wenn man für jeden Vektor einfach die Bilder addiert. Das funktioniert auch. Kommt einem erstmal komisch vor, aber geht. Und dann kann ich auch noch genauso eine Skalarmultiplikation definieren und kann sagen, ich mache Skalarmultiplikation eines Skalars Lambda mit so einem Endomorphismus Alpha, indem ich einfach mit Alpha abbilde und dann alles, was da rauskommt, immer Skalar mit Lambda multipliziere. Da kommt auch wieder ein Endomorphismus raus. So habe ich also drei Möglichkeiten, da rumzubasteln. Hintereinanderausführung ist erstmal das, was uns so intuitiv einfällt. Addition und diese Skalarmultiplikation. Und in der linearen Algebra zeigt man dann, mit dieser komischen Addition und mit der Skalarmultiplikation ist das hier ein Vektorraum über K. Und mit der Hintereinanderausführung wird es ein Ring zusammen mit der Addition. Das heißt, wir haben da zwei Strukturen, eine Vektorraumstruktur und eine Ringstruktur. Soweit als Wiederholung erstmal. Welche Wörter habe ich jetzt benutzt, die ich noch erklären soll? Und jetzt gucken wir hier hin. Jetzt gucken wir die Matrizen an. Die haben die richtige Größe. Die Größe ist die Dimension des Vektorraums, das ist gut. Dann kann man da jetzt auch was machen. Wie kann ich die Matrizen so interpretieren, dass sie was mit dem Vektorraum zu tun haben? Erste Frage.
Ja, addieren.
Genau, ich kann die Matrizen addieren und multiplizieren. Die haben ja alle die gleiche Größe, das geht. Was hat das mit dem Vektorraum zu tun? Wie kann ich einen Zusammenhang herstellen zwischen den Matrizen und dem Vektorraum? Was wäre deine Idee?
Ja, ich kann sie in gewisser Weise als Endomorphismen, wenn ich in dem Fall multipliziere, auffassen.
Genau, ich kann die als Abbildungsmatrizen auffassen. Und ich kann dann zum Beispiel sagen, ich multipliziere die Vektoren damit, wenn das geht. Je nachdem, was für Vektoren das sind, ist ja vielleicht gar keine Multiplikation definiert. Also wüsste ich nicht, was das ist. Aber wenn die Vektoren zum Beispiel... Hallo, Darstellungstheorie. Sind Sie registriert mit Ihrer Löwen-App draußen, mit dem Code? Machen Sie das bitte mal, bevor Sie reingehen. Okay, je nachdem, was das für ein Vektorraum ist, ist das mit der Multiplikation nicht so klar, aber du hast jetzt wahrscheinlich an K und N gedacht, daran denke ich dann auch, und dann kann man natürlich auch Multiplikationen definieren. Dann kriegt man auf die Art und Weise einen Vektorraum-Endomorphismus. Mit der richtigen Wahl der Basis sind dann die Matrizen selber ihre Abbildungsmatrizen dazu, bla bla bla. Und dann habe ich auch wieder eine Addition, die sich übersetzt in das, was vorher die Addition von diesen Endomorphismen war. Wir haben eine Matrix-Multiplikation, die sich übersetzt in die Hintereinanderausführung von Abbildung, dann eine Skalarmultiplikation, bla bla. Das läuft alles so parallel. In Wirklichkeit sieht man ja in der linearen Algebra auch, dass es dann Isomorphismus gibt von der einen Struktur in die andere und das verträgt sich mit allem und so. Aber auch hier haben wir wieder eine Vektorraumstruktur,
wenn wir nämlich die Matrix-Addition und die Skalarmultiplikation nehmen über K.
Und wir haben eine Ringstruktur, wenn wir die Matrix-Multiplikation noch mit dazu nehmen.
Und darauf achten, dass die alle quadratisch der Größe n Kreuz n sind. Soweit einverstanden? Das sind erstmal Beispiele für algebraische Strukturen, die wir schon kennen. Die kannst du rein.
Hat es geklappt mit der Registrierung?
Nein. Oh, dann schreibe ich mir Ihren Namen einfach auf. Können Sie kurz nach vorn kommen? Und mir Ihren Namen sagen, dann schreibe ich auf, dass Sie hier sind. Das ist auch in Ordnung.
Ich muss Ihren Namen ansehen.
Was ist das denn?
Sie können auch Platz nehmen, erstmal ganz in Ruhe auspacken. Dann komme ich gleich und gucke mir Ihren Studioausweis an.
Es geht nur darum, dass ich die Anwesenheit erfassen muss. Okay. Wo war ich? Das kennen wir schon aus der linearen Algebra. Das sind gleichzeitig Vektorräume und Ringe und das soll motivieren, was wir als nächstes definieren. Das war der ganze Witz bei dieser gemeinsamen Erinnerung. Und jetzt nehmen wir uns eine Menge A hier. Darauf wollen wir zwei binäre Verknüpfungen haben, die nenne ich Plus und Kringel. Und dann gibt es noch etwas, das dann später so aussieht wie eine Skalarmultiplikation. Wie war das? Plus und Kringel. Und sei mal von K bis A von A eine Abbildung. Und dann haben wir jetzt ein Quadrupel, das besteht aus der Menge A zusammen mit diesen drei Sachen. Plus, Mal und Kringel. Später sagen wir dann einfach das A mit K-Algebra. Genau dann werden ganz viele Sachen gelten und die kommen auf die nächste Zahl. Die Eigenschaften heißen A1 bis A4. Viel Platz brauchen wir denn? Mal sehen. Und um ein bisschen die Spannung sitzen zu lassen, gehe ich jetzt erstmal kurz mir den Namen aufschreiben. Moment. So. Ich bitte also um einen kleinen Moment Geduld. Und es ist in Ordnung, mir im Anschluss an die Vorlesung unter vier Augen zu sagen, wenn die Regelung und die Entscheidung, die ich in solchen Fällen treffe, nicht in Ordnung ist, weil jemand gesundheitliche Beeinträchtigungen hat und nicht möchte, dass die anderen das mitkriegen. Das ist total okay. Bitte mich dann hinterher einfach ansprechen, denn ich schöpfe hier meinen Ermessensspielraum aus und mache das immer im Interesse der Studis, so gut ich kann. Aber wenn ich etwas nicht weiß, also zum Beispiel, dass jemand da Bedenken hat und Risikopatientin ist oder so, dann muss ich es einfach nur wissen und dann entscheide ich beim nächsten Mal anders. So, ich glaube, jetzt habe ich an alles gedacht. Im Rahmen mit der 3G-Regelung, woran ich denken musste. Denn ich möchte, dass wir alle gesund bleiben. Das ist das Wichtigste, wenn wir uns hier schon alle wieder treffen und gemeinsam über Mathe reden können. Eigenschaft A1. A ist mit Plus eine arische Gruppe. So, jetzt kommt uns das doch spätestens bekannt vor. Dieses Ding, was ich mal genannt habe, ist eine Skalarmultiplikation und a plus mal ist ein K-Vektor. VR ist meine Abkürzung für Vektorraum. Jetzt erstmal. Das nächste ist, dass wir Distributivgesetze haben für Plus und Kringel. Distributivgesetze, die wir aus Ringen kennen. Und jetzt kommt noch was, was nämlich die Skalarmultiplikation und diese Kringelmultiplikation miteinander in Verbindung bringt. Für alle A, B aus C braucht nicht aus A und Lambda aus K. Ist Lambda skalarmultipliziert mit dem Kringelprodukt A, Kringel B. Das gleiche, als wenn ich zuerst Lambda mit A skalar multipliziere und dann Kringel B rechne. Oder ich kann das Lambda in die Mitte ziehen und kann schreiben A Kringel Lambda mal B. Heißt also, dass die Skalarmultiplikation und die Kringelmultiplikation in hohem Maße miteinander verträglich sind. Und wenn wir da jetzt drauf starren, dann sieht es fast so aus, als ob A gleichzeitig ein Vektorraum und ein Ring sei, aber eben nur fast. Was fehlt? Sieht jemand, was fehlt? Ich habe gerade kurz selbst an mir gezweifelt und habe dann gedacht, ah nein, doch, eine Sache gibt es, die man bei Ringen noch erwarten würde. Ja? Haben Sie eine Frage oder einen Kommentar?
Nee.
Okay, sonst, wenn Sie möchten, denken Sie kurz nach und fragen Sie gleich. Sieht jemand etwas, was hier fehlt zu Ringen? Die, Christoph?
Ein Null.
A plus ist eine abelsche Gruppe, das heißt, da gibt es ein Null-Element. Aber gute Idee, nach sowas zu gucken. Ja, gibt es vielleicht irgendwas, das nicht dasteht? Eins-Element haben wir vielleicht nicht, aber muss ein Ring ja auch nicht haben. Jedenfalls bei mir nicht. Bei mir gibt es auch Ringe ohne Eins. Aber ja, genau, das ist richtig gut, nach sowas wie Null und Eins zu gucken. Und was noch?
Ich bin gerade bei Assoziativität.
Ja. Für Plus haben wir sie, da steht sie in der 1 mit drin, aber für die Kringelmultiplikation steht da nichts. Das heißt, das sieht fast aus wie gleichzeitig ein Ring und ein Vektorraum, aber wir haben nicht das Assoziativgesetz für diese Kringelmultiplikation und deswegen ist es im Allgemeinen kein Ring mit Plus und Kringel. In vielen Beispielen ist es so und deswegen sieht man auch manchmal Definitionen, wo das dann mit drin ist. Aber tatsächlich würde ich jetzt in dem Rahmen immer dann von einer assoziativen Algebra sprechen, wenn ich das auch habe. Also, da wir für Plus sowieso alles haben und auch die Kommutativität, muss ich über Plus nicht reden, aber Kringel ist hier die interessante andere innere Verknüpfung und da würde ich dann Adjektive benutzen, um zu klären, ob die Algebra noch irgendwie besonders gut ist. Also zum Beispiel Algebra mit 1, wenn ich ein 1-Element habe für Kringel. Kommutative Algebra, falls Kringel kommutativ ist. Assoziative Algebra, falls Kringel assoziativ ist. So, diese Adjektive, die würde ich dann mit dazu schreiben. Aber wenn ich da nichts weiter sage, dann habe ich das halt eventuell nicht. Und um das alles jetzt nicht immer wieder aufwärmen zu müssen, möchte ich eine Generalvoraussetzung, Voraussetzung 1, 2, festhalten für das nächste, was so kommt. Nämlich, dass wir immer so eine Algebra haben, A über ein Körper K und wurde ja mal Zeit, G ist eine endliche Gruppe. Und die Notation behalte ich auch so mit Plus und Mal und Kringel. Bei A2 steht, dass A ein Vektorraum ist über K, aber da steht nichts zur Dimension. Theoretisch darf A also auch unendlich dimensional sein. Da haben wir jetzt erstmal noch nichts eingeschränkt. Erstmal. Jetzt, in dieser Voraussetzung, möchte ich das gerne einschränken. Ich möchte gerne, dass A ein 1-Element hat. Und ich möchte gerne, dass die Einheit assoziativ ist bezüglich Kringel. Und ich möchte gerne, dass A als Vektorraum über K endlich erzeugt ist. So, diese Sachen möchte ich jetzt in dieser Voraussetzung mit aufnehmen, damit ich da später nicht mehr drüber nachdenken muss. Und wie gesagt, die Beispiele, die wir so kennen, aus der Linear-Algebra, die sind so. Die haben das. Bei diesen Endomorphismen haben wir eine 1, bei den Matrizen haben wir eine 1. Die sind, wenn wir mit einem endlich dimensionalen Vektorraum anfangen, dann sind das auch wieder endlich dimensionale Vektoren und so weiter. Das heißt, all unsere Standardbeispiele passen da prima rein. Weiter, Farbe A, ein 1-Element. 1a. Ich setze nicht voraus, dass die Algebra kommutativ ist. Auch wieder inspiriert durch unsere Beispiele, wo sie das ja einfach nicht ist. Wenn wir uns diese Endomorphismen angucken und die Matrizen, da haben sie für die Multiplikation kein oder für die Generalisierung kein kommutativ gesetzt. Das möchte ich also nicht haben. Und in Zukunft werde ich das immer alles einfach nehmen, diese ganze Notation. Ich werde immer nur sagen, es gelte Voraussetzung 1, 2. Und nur als Bemerkung, unter dieser Voraussetzung können wir tatsächlich das zusammenfassen als A ist gleichzeitig ein Ring mit 1 und ein endlich erzeugter K-Vektor. Jetzt sehen wir das. So, und dann kommt jetzt ein Lemma und dieses Lemma liefert uns auch ein wichtiges Standardbeispiel, wie man so eine Algebra basteln kann. Ich muss auf jeden Fall wischen. Ich lasse das oben, glaube ich, nochmal stehen, damit wir da besser hinkommen. Wir basteln nämlich jetzt die sogenannte Gruppenalgebra. Dazu nehmen wir uns die Gruppe G her. Die ist endlich. Da können wir die Elemente also einfach alles hinschreiben. Dann interpretieren wir die Gruppenelemente als Basiselemente für einen Vektorraum, den wir dann einfach abstrakt definieren über ein Körper H. Und was da rauskommt, sieht dann vielleicht erstmal komisch aus, aber man kann damit rechnen wie einen ganz normalen Vektorraum. Die Dimension ist dann halt die Mächtigkeit der Menge G, also die Ordnung der Gruppe G. Und da kommt eine herrliche, endlich dimensionale assoziative Algebra raus über den Körper K. Sehr natürlich, einfach indem wir anfangen mit der Gruppe und dem Körper zu basteln. Und das ist Lemma 1. In der Hoffnung, dass dann die Rechnung gleich auf die Tafel passt. Und ich bitte die Leute, die ein bisschen weiter hinten sitzen, sich zu beschweren, falls es zu klein wird. Okay? Bitte Bescheid sagen, falls ich zu klein schreibe. Vor allem, wenn da gleich noch 100.000 Indizes kommen. Wir brauchen eine Ordnung, seit M, die Ordnung der Gruppe G. Dann möchte ich die Gruppenelemente irgendwie durchbezeichnen. Mit klein g1 bis klein gn. So, das wäre die Basisvektoren. Das mache ich jetzt ganz abstrakt, sei einfach c plus mal steht für die Skalarmultiplikation, der von der Menge g über k erzeugte Vektorraum. Den kann ich ja einfach basteln. Noch eine Kringelmultiplikation definieren, damit eine Algebra rauskommen kann. Und das mache ich folgendermaßen. Ich nehme mir zwei Elemente aus dem Vektorraum her. Das mache ich, indem ich die explizit als Linearkombination hinschreibe. Und dann sage ich, wie man das Kringelprodukt ausrechnet mit diesen explizit gegebenen Linearkombinationen. Deswegen wird das jetzt ein bisschen notationslastig, sage ich mal. Das heißt, C und D aus C.
genauer. Oh, okay. Genauer sein. Lambda 1 bis Lambda n und μ 1 bis μ n. Das sind unsere Körper. Und das alles sei so. Dass C halt die eine Diagonalisation ist und D die andere. Mein Arm bildet sich jetzt schon voll. Also C ist die Linearkonnektion mit den Lambda-Is und D ist die Linearkonnektion mit den Mu-Is. Und dann sei C bringe D definiert als Summe über all diese ganzen Indizes. Und zwar multipliziere ich da einfach die Koeffizienten zusammen. Ich multipliziere also die Lambda-I und die μj dann gleich und gehe auch über alle möglichen Kombinationen über die gi und die vielleicht hätte ich die hier h nennen sollen. Ich mache das mal so. Ich gehe mal hier von j gleich 1 bis n und nenne die μj. Ach so. Nee, ich lasse es so. Entschuldigung. Ich glaube, dass, wenn ich das jetzt verändere, ist dann nicht wirklich besser verständlich. Ja? Ich lasse es jetzt so. Lambda i mal μj. Und dann möchte ich einfach alle möglichen Kombinationen bilden. Also so, als würde ich das einfach nur so hinschreiben und dann einzeln verknüpfen. Da brauche ich dann die gi, gj. Und warum ist das sinnvoll, das so hinzuschreiben?
Da müssen wir uns mal kurz überlegen, was das Pünktchen bedeutet, dass ich dazwischen die Gruppenelemente geschrieben habe. Wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. Genau, da ist auf jeden Fall ein Tippfehler bei mir.
Gehen wir mal kurz hier hin und schauen, ob es sinnvoll ist. Die Lambda-I und die μ-I sind Körperelemente, die kann ich im Körper multiplizieren. Das ist dieses Pünktchen. Die Gruppenelemente kann ich innerhalb der Gruppe verknüpfen. Ich habe eine Gruppenverknüpfung, die hat bei mir nie einen Namen gekriegt, aber das ist dieses Pünktchen. So, jetzt habe ich hier also ein Gruppenelement. Und da ich ja schon diesen Vektorraum gegeben habe, kann ich jetzt dieses Gruppenelement, was ja auch wieder einfach nur eins von denen ist, die da stehen, das kann ich skalar mit einem Körperelement verknüpfen. Das ist dieses Pünktchen. Das heißt, die Pünktchen bedeuten alle verschiedene Sachen, aber alle ergeben Sinn. Und ich habe jetzt nicht dafür, also absichtlich tatsächlich, vorher nicht dafür drei verschiedene Verknüpfungszeichen geschrieben. Sondern da war jetzt der Witz, dass man nur einmal sieht, wie funktioniert es, wie bastle ich die neuen Elemente und dann macht man sich klar, dass immer wenn da so Sachen nebeneinander stehen und irgendwie verknüpft werden, dass es dann eine Struktur gibt, in der man das kann. Hier innerhalb des Körpers, hier innerhalb der Gruppe und hier benutzen wir die Vektorraumstruktur, also Skalarmultiplikation eines Körperelements mit einem Gruppenelement. Und dann kann ich das alles so machen. Funktioniert. Okay. Was kommt raus? Na, ich habe Gruppenelemente, die leben in der Gruppe. Ich habe Skalare, das heißt, das alles lebt immer noch in diesem Vektorraum C. Sprich, das wird eine Verknüpfung auf C. Eigenschaften kennen wir jetzt noch nicht, aber das kommt gleich. Dann ist Kringel eine Verknüpfung auf C. Und jetzt kommt das, was hoffentlich nicht so überraschend ist. C wird mit Plus, Mal und diesem Kringel eine endlichdimensionale assoziative K-Algebra mit Einzelnen. Und ich bitte alle, die jetzt geistige Reserven haben, schon mal zu überlegen, wie man denn vielleicht das Einzelnen kriegt. Hier stehen und ich lasse die auch noch möglichst lange stehen und schreibe dann vielleicht nicht so viel hin.
Irgendwas möchte ich dann aber doch mal ausrechnen, damit man sieht, wie diese komische Kringelverknüpfung funktioniert. Wahrscheinlich nehme ich einfach eins von den Distributivgesetzen.
Ich nehme also eine Eigenschaft aus A3,
die gucken wir uns einmal wirklich an.
Und den Rest, den sieht man irgendwie, oder? Also was denn mit A1? A mit Plus ist eine adische Gruppe, bei uns also jetzt C mit Plus. Naja, C ist doch ein Vektorraum, das heißt, wir haben da doch diese Vektorenaddition und das gilt für alle Vektorräume, dass die Menge der Vektoren zusammen mit dieser Vektoraddition eine adische Gruppe bildet. Das heißt, A1 kriegen wir geschenkt aus der Voraussetzung, dass C plus mal ein Vektorraum ist. Was ist mit A2?
Da steht irgendwas, das ist eine Skalarmultiplikation und das ist zusammen ein Vektorraum. Ja, das steht auch in der Voraussetzung. Das heißt, A1 und A2 kriegen wir geschenkt. Und dann haben wir für A3 was zu tun und da drücke ich mich auch nicht drum, das mache ich. Und dann gucken wir weiter.
Für A3 nehme ich mir jetzt Elemente her
und ich schreibe mal nicht die ganze Notation für die ganzen Koeffizienten hin, sondern schreibe die Gruppenelemente die Vektorraumelemente sofort so hin. Für A3 sei A, B, C, C. Da schreibe ich A. Ich glaube, ich nehme einfach wieder Lambdas und Mühs und was nehme ich noch? Nein, ich nehme Alphas, Betas und Gammas. Ja, ist ja auch voll schön. Okay, A kriegt die Alphas. Alpha I, E I, B kriegt die Betas. C kriegt die Gammas. So, und jetzt habe ich hier ganz viel abgekürzt und weggelassen und ich gucke mal in die Runde, ob jemand da mehr braucht. Für wen soll ich jetzt noch Indizes dran schreiben oder noch mal, woher Sachen kommen oder so? Das mache ich natürlich immer gerne. Ist okay? So kurz? Okay. So, und jetzt fange ich mal hier in A3 hier an. Ich nehme diese Gleichung und ich beginne auf der linken Seite. A Kringel B plus C. Gut, erstmal machen wir B plus C, das ist einfach. Dann nehmen wir einfach die Vektoren in den Linearkombinationen, sortieren die richtig hin und addieren dann immer die Koeffizienten, die davor stehen. Das kennen wir aus dem Rechnen in Vektorräumen. Das ist also kein Problem. Dann haben wir einfach die Summe über die Beta I plus Gamma I E. So weit, so schön. Aber jetzt kommt diese Kringelmultiplikation. Und jetzt muss ich, das ist ein A, genau, Beta Gamma, das stimmt alles. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Für die Kringelverknüpfung habe ich jetzt also so eine Doppelsumme. Und dann habe ich die Alpha I und dann die Beta J plus Gamma J. Und von hier von links, von dem A, kommen dann die GI. Und hier kommen die GJ aus dieser Linearkombination. So. Und jetzt schreibe ich noch einen Zwischenschritt hin, dann ist, glaube ich, alles klar. Denn jetzt kann ich ja hier innerhalb des Körpers K das Distributivgesetz anwenden. Jeder Körper ist ja insbesondere ein Ring, und dann hat man halt diese Distributivgesetze. Dann kriege ich also Alpha I mal Beta J plus Alpha I mal Gamma J als neuen Koeffizienten. Und dann jeweils für diese GI, GJ. Und dann kann ich das auseinanderziehen, indem ich immer den ersten Summanden nehme, also Alpha I Beta J, und den zweiten, Alpha I Gamma J. Und wenn ich das mache, dann kommt daraus, will ich da eigentlich jetzt noch einen Zwischenschritt hinschreiben? Ja, doch, ich mache das gerne. Dann habe ich hier einmal so eine Doppelsumme mit Alpha I Beta J. Alpha I Gamma J, GI,
Also, was habe ich hier? Hier habe ich eine Kombination stehen, die so aussieht wie das da oben mit den Alphas und den Betas. Das gehört also zu A und B. In Wirklichkeit ist das A hinter B. Und dann habe ich das Plus. Hier habe ich die Alphas und die Gammas. Da kann man irgendwie halbwegs lesen. Das heißt, hier habe ich A und C. Und das ist auch das, was wir erwarten. Das andere geht genauso. Und genauso mit solchen Manipulationen rechnet man Affine. Das schreibe ich jetzt also nicht an. Das Assoziativgesetz rechnet man auch einfach nach. Das kommt daher, dass man in der Gruppe das Assoziativgesetz hat. Und wir sehen ja hier oben, also wenn ich jetzt hier dieses Kringelding habe und habe da drei und klammer einmal so, dann sehe ich ja, dass sich das hier dann niederschlägt, indem ich hier drei Koeffizienten stehen habe, aber die kommen alle aus dem Körper, da habe ich das Assoziativgesetz für die Multiplikation. Und dann habe ich hier hinten auch immer so Dreierkombinationen, aber innerhalb der Gruppe habe ich für die Verknüpfung ja auch das Assoziativgesetz und deswegen kann ich dann da in diesen einzelnen Termen umklammern und kann insgesamt umklammern. Das ist das Assoziativgesetz. Endlich die Nonsenanz auch klar, weil G eine endliche Gruppe ist und weil ich die Gruppenelemente als Basis genommen habe. Und wie kriege ich ein Einzelelement? Das sollten wir uns vielleicht noch kurz entscheiden. Hat da jemand eine Idee?
Eigentlich müsste man ja quasi das Einzelelement der Gruppe als Vektor halt aufgefasst nehmen können.
Ja, also, kann man mal gucken. Genau, ich finde die Idee gut. Also was passiert, wenn ich jetzt so ein beliebiges Element A hernehme und jetzt Kringel multipliziere mit dem Einzelelement der Gruppe? Was passiert denn? Das Einzelelement der Gruppe, wenn ich das als Linearkombination hinschreibe, dann ist es ja einfach das Element selber. Nur das als Basisvektor und mit Koeffizient 1 dabei. Wenn ich jetzt also die Vorschrift da oben für Kringel anwende, dann kriege ich da so eine Doppelsumme, wobei ich brauche nur ein Summenzeichen, denn die ganzen Summanden, die hier für die anderen Gruppenelemente auftauchen würden, haben ja den Koeffizienten 0. Und der einzige, der überlebt, ist der hierfür mit Koeffizient 1. Also brauche ich die zweite Summe gleich erst hinschreiben. Für A habe ich die Koeffizienten, die ich vorher auch hatte, Alpha, I, G, I. Und jetzt werden die einfach alle mit dem Einzelelement der Gruppe multipliziert. So, und dann habe ich ja halt theoretisch noch diese ganzen anderen Summanden, aber die fallen ja weg, weil der Skalar davor immer 0 ist, bei den anderen Gruppenelementen. Nur das bleibt übrig. Ja, aber das ist doch A selber. Genauso andersrum. Deswegen haben wir hier wirklich ein Einzelelement mit dieser komischen Kringelverknüpfung. Und was man daran schon so ein bisschen sehen kann, ist, dass hier die, und mir geht es natürlich in Algebra immer schon so, aber ich thematisiere das dann nicht, weil es die Leute in dem Alter normalerweise überfordert. Aber deswegen sehe ich in manchen mathematischen Strukturen die Leute, die da rumlaufen, so mehrfach. Die haben quasi verschiedene Identitäten, verschiedene Pässe und dann zeigen sie halt immer den vor, der gerade gefragt ist. Hier habe ich halt die Gruppenelemente und die haben ja immer noch ihre Identität als Gruppenelement, aber gleichzeitig sind es Vektoren. Und dann verhalten sie sich halt mal so, je nachdem, was gerade gefragt ist. Okay? Sie sehen so aus, als ob Sie eine Frage haben.
Das ist ein Element, alles der Gruppe. Wie kann davon safe sein?
Ja, das Einzelelement der Gruppe ist ja eins von den Elementen G1 bis Gn und deswegen ist es ein Basisvektor und deswegen liegt es an C. Ja, also man könnte die Notation einfach so wählen, dass man festlegt, dass G1 das neutrale Element ist und dann ist das halt in dem Fall der erste Basisvektor. Ich habe das zwar als Menge hingeschrieben und nicht als Tupel, also nicht als geordnete Basis, aber von der Notation her könnte man das ja so machen. Und dann sieht man, jedes Gruppenelement hat eben noch diese andere Identität als Vektor, als Basisvektor. Ja, das sieht komisch aus und wir machen jetzt ein kleines Beispiel. Danach sieht es immer noch komisch aus. Aber ich möchte wenigstens einmal illustrieren, dass man da wirklich mit rechnen kann.
Indem wir uns das einmal anschauen mit der Gruppe S3 und einem Körper mit zwei Elementen. Vielleicht vorher noch die Bezeichnung, wie man das dann nennt.
Das ist irgendwie total intuitiv. Mit den Gruppenelementen hat man ja quasi eine Basis für den Vektorraum und links steht der Körper mit den Skalaren. Und deswegen empfinde ich das als relativ intuitiv. KG ist die Gruppenalgebra der Gruppe G über dem Körper K und die wird genauso gebastelt, wie wir es gerade gemacht haben. So heißt das Ding dann. Und das führt dazu, dass man dann eben auch Gruppenelemente addieren kann. Das klingt bei Gruppen, die man nicht additiv notiert, erstmal falsch, jedenfalls für mich. Für den Moment sträubt sich dann immer was, aber wie wir später sehen werden, ist das ein total sinnvolles Konzept, mit dem man ganz viel über die Gruppe lernt.
Das Beispiel. Das ist Beispiel 1.4. Ich hoffe, dass das mit der Nummerierung alles passt. Ups, Beispiel 4. 2. E. Die symmetrische Gruppe. Ha. Ich möchte mir angewöhnen, die symmetrische und die eigene Gruppe anders zu notieren. Da habe ich jetzt ein paar Mal Hinweise gekriegt. Es gibt nämlich diese alte Notation, die ich gelernt habe und lange verwendet habe und die aber zu Missverständnissen führen kann. Ich versuche also mir jetzt anzugewöhnen, zu schreiben Sym3, nicht mehr S3. Und genauso werde ich Alt für die alternierende Gruppe machen und nicht mehr A, weil der Buchstabe auch noch andere Bedeutungen hat und das kann dann schwierig werden. Also, wenn ich das nicht mache, dann schimpfen Sie bitte mit mir, okay? Wenn ich S3 schreibe oder A4 oder so, dann bitte meckern. Und in der linearen Algebra habe ich das, glaube ich, überall schon geändert, aber hier noch nicht. Das muss ich dann noch machen. Und K soll ein Körper mit zwei Elementen sein. Und ich bin jetzt faul und notiere die beiden Elemente einfach mit 0 und 1. Und damit ist gemeint, ich schreibe jetzt einer und nicht der, denn der ist ja nur bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt. Aber damit ist halt gemeint, dass 0 das 0-Element ist, 1 das 1-Element und 1 plus 1 ist 0. Das ist also so die einfachste Art und Weise, einen Körper mit der Charakteristik 2 und mit auch nur 2 Elementen hinzuschreiben. Wenn ich das mache, dann kann ich jetzt da also eine niedliche kleine Gruppenalgebra basteln, die wird dann Dimension, also als Vektorraum wird die Dimension 6 haben, weil das die Anzahl der Elemente in G ist. KG ist also ein Vektorraum mit K-Dimension 6. Die Basiselemente sind genau die Elemente aus der Gruppe G. Und wir können ja mal konkret irgendwas ausrechnen. Zum Beispiel für die Elemente, die sollen mal heißen A und B vielleicht. So, A bastle ich als folgendes Element. Einmal die identische Abbildung plus einmal die Transposition 2, 3 plus nochmal 2, 3? Nee, doch. Plus A. Nee, einfach nur plus einmal 1, 2, 3. So, das ist mein erstes Element. So, und mein zweites Element.
Ich erkläre das gleich noch, warum ich das so hinschreibe. Mein zweites Element ist einmal 2, 3 plus einmal 1, 2. So, was soll das? Ich habe doch diese 6 Gruppenelemente und die bilden die Basis für den Vektorraum. Wenn ich also Elemente hinschreibe, dann kann ich die nur hinschreiben als Linearkombination mit den Basisvektoren. Und ich habe mich jetzt entschieden, die Linearkombination so hinzuschreiben, dass ich alles weglasse, wo der Koeffizient 0 davor steht. Das heißt, in meinem Kopf habe ich alle 6 Gruppenelemente, aber die, wo der Koeffizient 0 ist, habe ich nicht hingeschrieben. Und genauso wieder. Und jetzt können wir mal multiplizieren und gucken, was passiert. Jetzt habe ich also A und B. So, dann habe ich also 1
mal 1 mal Identität mal 2, 3 plus 1 mal 1 mal 1, 3. Ich glaube, ich schreibe nicht einfach. Ich glaube, wir sehen was, oder? Das habe ich also das genommen und habe das einmal damit und einmal damit verknüpft. Dann habe ich 1 mal 2, 3 und nochmal 2, 3. Das heißt, dann habe ich 1 mal 2, 3 verknüpft mit 2, 3 in der Gruppe. So, dann habe ich 2, 3 verknüpft mit 1, 3. Und ich benutze jetzt im Kopf schon die ganze Zeit dieses distributive Ausrechnen, was man ja irgendwie automatisch macht, wenn man das so macht und nicht die Summe explizit so hinschreibt. Und dann habe ich noch 1, 2, 3 verknüpft mit 2, 3. Ups, so. Und 1, 2, 3 verknüpft mit 1, 3. Wir sehen schon, die Reihenfolge ist wichtig. A Kringel B ist im Allgemeinen nicht das gleiche wie B Kringel A, denn es läuft ja immer hinaus auf die Verknüpfung von Gruppenelementen und wenn die Gruppe nicht adisch ist, dann spielt es eben hier beim Ausrechnen eine Rolle. 2, 3 plus 1, 3 plus 2, 3 nochmal 2, 3 ist die identische Abbildung plus, was kommt hier raus? 1 geht auf 3, geht auf 2, geht auf 1. Der 3-Zyklus 1 teil 2. Dann habe ich hier 1 geht auf 2, geht auf 3. 3 geht auf 1, 2 geht auf 3, geht wieder zurück. Also 1, 3. Und hier hinten 1 geht auf 2 und bleibt da. 2 geht auf 3, geht auf 1. 3 geht auf 1, geht auf also 1, 2. So, und jetzt höre ich noch nicht auf, sondern ich gucke noch mal hin, ob mir Charakteristik 2 noch was bringt zur Vereinfachung. Denn dass der Körper Charakteristik 2 hat, impliziert, dass die Summe von zwei Vektoren, also zweimal der gleiche Vektor, dass es der Nullvektor ist. Und das sehe ich ja hier. Ich habe hier 1, 3 und hier habe ich nochmal 1, 3. Diese Summe ist 0, der Nullvektor. Also habe ich insgesamt, wenn ich das jetzt ein bisschen sortiere, identische Abbildung plus 1, 2 plus 3 plus 1, 3, 2. Und das ist dann die Charakteristik von K gleich 2. Und ich habe absichtlich jetzt so einen Körper mit kleiner Charakteristik genommen, damit man einmal sieht, dass sich manchmal Ausdrücke auch noch vereinfachen, nachdem man alles ausgerechnet hat. Nur damit man das für später auf dem Schirm hat. Denn je nachdem, über was für einen Körper wir arbeiten, klar werden wir oft über den Körper C arbeiten, der komplexen Zahlen, der Charakteristik 0, da rechnen wir einfach, wie wir es kennen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir zwischendurch auch mal einen Körper von Primzahlcharakteristik am Wickel und da müssen wir bei sowas aufpassen. Da sind dann manchmal Sachen 0, obwohl sie nicht so aussehen. Okay, hat das Beispiel ein bisschen dabei geholfen, sich vorzustellen, wie man da jetzt in diesen Gruppenergebnissen rechnet? Ist halt erstmal komisch. Für mich fühlt sich das immer falsch an. Jedes Mal, wenn ich solche Beispiele mache in dieser Vorlesung und ich addiere dann diese Permutationen, dann sträubt sich das in mir so ein bisschen. Ich denke, also eigentlich geht das doch nicht. Aber, no, ist halt die Gruppenalgebra. Okay, erstmal. So, nur damit wir dann später wissen, was wir tun und vielleicht ein Beispiel im Hinterkopf haben. Und was kommt als nächstes? Jedes Mal, wenn man einen neuen algebraischen Begriff kennengelernt hat, dann gibt es die Frage nach Unterstrukturen, Faktorstrukturen und Homomorphismen. Das ist doch immer so, das sind die drei Sachen, die man dann spannend findet. Also gucken wir uns doch an, was ein Algebren-Homomorphismus ist. Und das ist natürlich genau das, was man denkt. Sein 1, 2, K-Algebren. Eine Abbildung. Algebren, Homomorphismus, genau dann, wenn das stimmt, was man halt so denkt, verträgt sich mit der Vektorraumaddition, verträgt sich mit der Vektorraum-Skalarmultiplikation, verträgt sich mit der Ringmultiplikation. Ganz grob gesprochen. Homomorphismus. So, wir brauchen da für alle A-B-1.
Zwei Algebren, streng genommen also zwei verschiedene Sets von Verknüpfungen, die ich dann auch unterschiedlich bezeichnen würde, wenn das eine Anfängervorlesung wäre, ist es aber nicht. Also mute ich Ihnen einfach zu, dass die Verknüpfungen auf beiden Seiten gleich heißen und dass wir wissen, was gemeint ist.
So, hier verknüpfe ich in A1 mit der Addition, die ich da habe, und bilde dann ab. Und auf der rechten Seite bilde ich erst ab und verknüpfe dann mit der Addition in A2. Für die Skalarmultiplikation. Und für die Kringelmultiplikation. Hui, da hätte ich auch was zu tun mit den ganzen Verknüpfungszeichen. So kommt es dann zu Kullern und Kringeln und Boxen. Da freue ich mich schon drauf, dass ich das Beispiel hier einfach wieder habe.
Okay, das ist also total intuitiv, genau das, was man denkt. Und unter Voraussetzung 1, 2, wo wir diese stärkeren Voraussetzungen haben und deswegen auch wirklich einen Ring
mit der Addition und der inneren Multiplikation, da könnte man dann einfach sagen, es ist gleichzeitig ein K-Vektorhomomorphismus und ein Ringhomomorphismus. Dann kann man sich das so merken. Und wir kennen Beispiele für isomorphe K-Algebren. Achso, Homo, Iso, Endo, Auto, bla bla bla, alles wie immer. Okay? Also Mono für Injektiv, Epi, Epi für Surjektiv, Endo für von der Algebra in sich selbst, Iso für Bijektiv, Auto für in sich selbst und Bijektiv. Das mache ich hier mal ganz kurz. Mono, Epi etc. wie immer. Jetzt lese die fortgeschrittene Vorlesung. Und ich nenne zwei Algebren K-isomorph als Algebren K-isomorph, genau dann, wenn es einen K-isomorphismus von der einen in die andere gibt. Und da muss ich dann tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ne? Denn wenn ich jetzt so zwei Algebren habe, A1 und A2, und ich sage einfach nur, dass die isomorph sind, dann ist die erste Intuition, die man hat, wenn man gerade über Algebren gesprochen hat, dass man Algebren isomorph meint. Wenn ich also jetzt nur meine, dass die Vektorräume isomorph sind, muss ich das dazu sagen. Okay? Das kann ja sein, dass man also Fälle hat, wo das eine klar ist und das andere nicht. Und während ich wische, könnt ihr einmal überlegen, was ihr in der Algebra schon kennt. Denn in Wirklichkeit kennen wir alle schon einen Algebren isomorphismus. Mindestens einen. Aber einen ist es schon. Ja, was kennen wir? Wir haben ja vorhin wiederholt, was für Algebren wir schon kennen aus dem Kontext der linearen Algebra. Dann kann man einfach überlegen, wo es Beziehungen gibt. Christoph hat eine halbe Idee, Axel hat auch eine halbe Idee. Christoph, willst du anfangen?
Ja, wir können ja eigentlich wieder anfangen, erstmal wieder mit den N-Morphismen und den Matrizen.
Ja.
Das ist ja quasi, da hat man ja schon drüber geredet, dass das ja eigentlich, also nicht genau das gleiche ist, aber halt.
Wie könnte ich das denn formal fassen? Ich finde die Idee gut. Wir nehmen also jetzt M als NK und wir nehmen den Endomorphismenring. Und wie, also mit welchen Verknüpfungen das Algebren werden? Ja, okay, haben wir uns teilweise schon überlegt oder ich habe da was zu gesagt. Und es wird auch eine Übungsaufgabe geben, wo man das mal für eine Struktur sich wirklich nochmal klar machen muss. Aber wie bastle ich jetzt eine Abbildung?
Ja, also wenn man von links nach rechts kommt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir irgendwie K und N oder so haben, weil das jetzt halt irgendwie...
Können wir machen. Ansonsten schalten beide noch was dahinter, denn wenn V n-dimensional ist, ist es ja ein bisschen morph zu kaufen.
Ja.
Okay.
Genau, also wenn man jetzt beispielsweise Kfn hat, dann kann man ja quasi eine Abbildung sich konstruieren, indem man den Vektor von einer Matrix multipliziert und hält dann eine Matrix.
Okay, das heißt, so eine Matrix A wird abgebildet auf, jetzt brauche ich einen Endomorphismus, den nenne ich mal Alpha. Und was macht Alpha?
Alpha bildet quasi jetzt V oder so auf VA oder AV, je nachdem, wie man jetzt.
Ja. Okay, beziehungsweise, wenn es jetzt nicht der KfN ist, also das ist der Spezialfall V aus KfN und der ist zum Veranschaulichen auf jeden Fall gut. Ja, finde ich auch gut. Und dann kann man das interpretieren als eine N-Kreuz, nee, 1-Kreuz-N-Matrix. Und die kann ich multiplizieren mit dieser N-Kreuz-N-Matrix. Dann kommt da wieder ein, also entsprechend interpretierten Vektor aus K hoch N raus. Beziehungsweise ich kann ja einfach sagen, beziehungsweise V hoch Alpha ist einfach das Bild unter der von der Abbildungsmatrix bezüglich einer vorher festgelegten Basis bewirkten Abbildung.
Ja.
Kann ich auch machen. Beziehungsweise das ist dann so ein Kofferset, fixiere geordnete Basis B. Gut. Und setze A als M Alpha B zu B. Gut, das ist jetzt so ein bisschen um die Ecke gedacht, aber wir können das ja mal zusammen durchgehen, wie man es jetzt konkret macht. So, das geht nämlich immer, auch wenn V nicht der K und N ist. Wenn V die richtige Dimension hat, und ansonsten geht es sowieso alles nicht, V muss jetzt schon Dimension N über K haben, dann kann ich mir eine geordnete Basis hernehmen mit N Elementen, die nenne ich jetzt B-Mut. Und dann weiß ich aus der linearen Algebra, dass es genau einen Endomorphismus Alpha gibt, derart, dass die Abbildungsmatrix, die ich kriege, wenn ich Alpha anwende und dabei zweimal die Basis B-Mut benutze, genau das A ist, mit dem ich angefangen habe. Die kann ich mir nämlich sogar konkret basteln, diese Abbildung. So, das geht. Auf die Art und Weise kann ich also A abbilden auf einen Endomorphismus Alpha, den ich so gekriegt habe. Das geht. Warum zur Hölle das ein IGM-Isomorphismus sein sollte, ist eine andere Frage. Können wir auch gleich kurz drüber nachdenken. Aber das geht erstmal. Und genauso kann ich das umgekehrt machen. Ich kann mit einem Endomorphismus anfangen, fixiere eine geordnete Basis und kriege dann umgekehrt hier sofort eine Matrix, nämlich einfach die dazugehörige Abstandsmatrix. Das ist der Weg, der normalerweise einfacher ist. Wir haben jetzt mit dem Schwierigen angefangen. So, und warum klappt das alles? Auch das lernt man in der linearen Algebra. Bei mir heißt das, glaube ich, ICE-Verbindung. Oder hieß es letztes Mal. Das klappt, weil das Bilden von Abbildungsmatrizen sich einfach mit allem verträgt, was da so rumläuft. Die Hintereinanderausführung von Abbildungsmatrizen, oder nein, Entschuldigung, die Multiplikation von Abbildungsmatrizen entspricht der Hintereinanderausführung von Endomorphismen. Deswegen verträgt sich das auf der einen Seite hier mit der Hintereinanderausführung und hier mit der Matrizenmultiplikation, also mit der algebraischen Multiplikation. Aus dem gleichen Grund verträgt es sich mit der inneren Addition und aus dem gleichen Grund verträgt es sich mit der Skalarmultiplikation. Das heißt, diese Konstruktion ist ein Beispiel für einen algebraischen Isomorphismus. Warum Isomorphismus? Also warum Bijektiv? Nehmen wir etwas, was im Kern liegt. Das ist dann eine Matrix, die hier drüben den Nullendomorphismus bewirkt. Heißt also, dass die Abbildung so sein muss, dass diese Abbildungsmatrix die Nullmatrix wird und dann war die Matrix die Nullmatrix. Das war die Injektivität mit dem Umweg über den Kern, so wie man es halt macht mit Homomorphismen. Und die Subjektivität, wie kriege ich die? Naja, es ist quasi schon so, wie wir uns das überlegt haben. Wir haben ja quasi für die Konstruktion der Abbildung benutzt, dass man jeden Endomorphismus in Form einer Matrix schreiben kann. Deswegen haben wir auch die Surjektivität. Wenn ich irgendeinen Endomorphismus sehe, die Basis war ja vorher schon fixiert, dann habe ich sofort so eine Matrix, die dann was O-Bild ist. Das klappt wirklich alles. Das ist total natürlich und total schön, so wie die Welt sein sollte. Die algebraische Welt. Manchmal hat man ein Glück und sieht es wirklich so schön, wie man denkt. Ach.
Okay.
Dann haben wir also ein erstes Beispiel für so einen Algebra-Isomorphismus. Und als nächstes möchte ich diese Idee formalisieren, die ich ganz am Anfang zur Motivation beschrieben habe, nämlich, dass man Gruppen versucht besser zu verstehen, indem man die auf irgendwas wirken lässt. Und auch dieses Konzept kennen wir aus der linearen Algebra so ein bisschen. Natürlich reizt man das da nicht aus, aber man hat dann schon die notwendige Sprache eigentlich. Denn hier lebt ja auch eine Gruppe.
nämlich die Gruppe der invertierbaren N-Kreuz-N-Matrizen. Und die wirkt auf den Vektorraum, indem man die Matrizen als Abbildungen versteht, so wie wir das gerade gemacht haben. Und auf der anderen Seite ist die entsprechende Gruppe die Gruppe der Automorphismen von V. Und die wirkt auf dem Vektorraum, so wie sie es halt tun. Das sind ja Automorphismen, muss man nicht viel drüber reden. Aha. Das heißt, auch dieses Konzept ergibt sich hier jetzt ganz natürlich und wir formalisieren es einfach nur. Und zwar, indem wir einmal definieren, was ein G-Modul ist. Ein G-Modul ist einfach ein Vektorraum, auf dem die Gruppe irgendwie ordentlich wirkt. Und dann kommt gleich auch noch für Algebra in A ein A-Modul, das ist dann halt dasselbe, also ein Vektorraum, auf dem die Algebra A irgendwie vernünftig wirkt. So, und das sind wirklich nur Vokabeln, das ist nur Sprache, wir kennen das alles schon. Wir formalisieren jetzt nur einmal, wie diese Wirkung aussehen soll, beziehungsweise was erfüllt sein muss, damit wir überhaupt von einer Gruppenwirkung oder einer Algebra-Wirkung sinnvoll sprechen können. Denn aus der Algebra kennen wir das Konzept schon. Wir kennen ja schon das Konzept einer Gruppenoperation bzw. Gruppenwirkung. So, das wollen wir hier jetzt mit reinbringen in diese Gemengelage. Ein Vektorraum K, ein Vektorraum V, Entschuldigung, heißt G-Modul für unsere Gruppe G. Da soll ich dann vielleicht noch irgendwas voraussetzen. Das Geld, Voraussetzung 1, 2, dann, wenn ich überhaupt meine Gruppe G habe. Ein K-Vektor von V heißt G-Modul. Genau, dann, wenn, das kann ich jetzt erstmal in Wörtern sagen, wenn G auf V operiert, so wie Gruppen das halt machen, und wenn die von G auf dem Vektorraum V bewirkten Permutationen sogar Vektorraumhomomorphismen sind. Also nicht einfach nur Permutationen der Menge V, sondern Vektorraumhomomorphismen, die die Struktur respektieren. So kann man sich knapp als Merksatz ausformuliert merken, was es heißt, ein G-Modul zu sein. Was das in Rechenregeln heißt, das kommt gleich. Später kürzen wir es auch. Aber ich möchte doch mal kurz noch wiederholen, dass eine Gruppenwirkung eigentlich ein Homomorphismus ist. Von der Gruppe in die symmetrische Gruppe auf dem Objekt, das wir uns da angucken. Das heißt, das passt hier noch mit hin. Jedes G aus G bewirkt eine Permutation Sigma G. Dann gilt für alle Sachen, die da stehen, das, was jetzt kommt. Ich möchte gerne diese Permutationsnotation einmal da oben stehen haben, damit ich das jetzt exakt notieren kann. Und später können wir schlagen. Also, was möchte ich? Diese Permutationen, die die Gruppenelemente bewirken, sollen Vektorraumhomomorphismen sein. Das heißt, ich kann doch erstmal die beiden Rechenregeln hinschreiben, die ich für Vektorraumhomomorphismen habe. Und das werden 1 und 2. V plus G abgebildet mit Sigma G ist das gleiche wie V Sigma G plus V.
lesen. Lambda mal V abgebildet mit Sigma G ist das gleiche wie Lambda mal V abgebildet mit Sigma G. Das ist nicht so wahnsinnig ordentlich, jetzt wie ich das schreibe, aber ich hoffe, man kann es lesen. Sonst will ich nochmal nachfragen. Ich kann das dann auch alles gleich nochmal ganz langsam und ordentlich vorlesen. Bis jetzt habe ich nur gesagt, dass sich das mit der Vektorraumstruktur verträgt. Und ich habe noch nicht explizit in Rechenregeln hingeschrieben, was es heißt, dass es eine Gruppenoperation ist. Also mache ich das jetzt auch noch. Nur damit wir auf der sicheren Seite sind und nichts vergessen. Damit es eine Gruppenoperation ist, müssen wir sehen, dass es egal ist, ob ich zuerst in der Gruppe verknüpfe oder ob ich die Abbildung hintereinander ausführe. Und das heißt, wenn ich V abbilde mit Sigma G und dann mit Sigma H, dann muss es dasselbe sein, als wenn ich V abbilde mit der Abbildung Sigma, die zum Gruppenelement G mal H gehört. Also nochmal, es ist egal, ob ich zuerst in der Gruppe verknüpfe und dann die dazugehörige Permutation auf V anwende, oder ob ich nacheinander die Permutationen anwende, die zu G bzw. zu H gehören. Und dann braucht man auch immer noch, dass das neutrale Element der Gruppe auch wirklich neutral wirkt. Das heißt, V abgebildet mit der identischen Abbildung, also Sigma von der, vom 1-Element G ist das gleiche wie V. So. Das ist jetzt super pingelig ordentlich. Wir haben die Gruppenwirkung, ich habe wirklich einen Homomorphismus hingeschrieben, zwar nicht komplett ausführlich, aber dieses Sigma, was ich hier benutze, das ist jetzt der Gruppenhomomorphismus von G in die symmetrische Gruppe auf V, der jedem Gruppenelement eine Permutation zuweist. Und dann habe ich die ganzen Rechenregeln geschrieben, aber die Rechenregeln bedeuten ja wirklich nur das, was da steht. Nämlich, dass es eine Gruppenwirkung ist, das sind diese beiden Eigenschaften, und dass es die Vektorraumstruktur respektiert, das sind diese beiden Eigenschaften. Und wir sehen schon, dass diese Notation sehr schnell einigermaßen schrecklich wird. Das will man ja nicht. Also vereinfachen wir sie. Ab jetzt möchte ich, wenn ich so ein G-Modul in der Hand habe, die Gruppenelemente mit den davon bewirkten Abbildungen gleichsetzen in der Notation. Ich möchte also ab jetzt nicht mehr schreiben, V abgebildet mit Sigma G und dann jedes Mal diese Wirkung Sigma nochmal hinschreiben und so. Nein, ich möchte einfach schreiben V hoch G. Und das sieht ja vielleicht erstmal seltsam aus, aber wenn man lang genug durch meine Vorlesung gelaufen ist, dann weiß man ja, dass ich gerne Abbildungen in dieser exponentiellen Schreibweise notiere, sodass man hoffentlich den richtigen Reflex hat und denkt, okay, V wird irgendwie mit G abgebildet. Ja stimmt, da war ja was. G bewirkt eine Permutation und das Bild ist gemeint. Abkürzung. V hoch G statt V hoch Sigma. Immer dann, wenn ich das so hernehme, sei G eine Gruppe, V ein G-Modul und man sieht da sowas, dann ist das gemeint, worüber wir gerade gesprochen haben. Okay, und alles andere habe ich schon erklärt. Das hier heißt, es bewirkt Endomorphismen, das hier heißt, es ist eine Gruppenoperation. Wir haben die Vereinfachung gesprochen und wir kennen auch schon Beispiele.
Da müssen wir auch nur noch mal das wiederholen, was wir heute schon dreimal wiederholt haben. Und wir haben ja immer noch so viel Zeit, das ist ja unglaublich. Wir sind voll gut in der Zeit.
Was für Module kennen wir denn schon für irgendwelche Gruppen? Naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man in dem Beispiel da oben, das wir besprochen haben, bei den Matrizen zum Beispiel sich beschränken könnte auf die Invertierbahn, dann kriegt man eine Gruppe. Und diese Gruppe wirkt dann auf den Vektorraum, in der Weise, wie wir das besprochen haben, indem man die Matrizen halt als Abbildungsmatrizen interpretiert. Und wenn die Welt irgendwie in Ordnung ist, dann sollte auch der Vektorraum dann ein Modul sein für diese Gruppe.
Können wir mal kurz gucken, ob das passt. Ist das eine Nummer? Bestimmt. Ja,
Beispiel 1,6. Als, ja, jetzt müssen wir uns erinnern an die lineare Algebra und die Notation. Die Menge der invertierbaren n × n Matrizen über k ist gl m k. Dann behaupte ich, ist v ein g-Modul
was das für kennen und wir können ja mal kurz im Kopf durchgehen, was da so los ist. So, wie definiere ich die Wirkung der Gruppe? So wie wir es vorhin besprochen haben. Ich lege mich fest auf eine geordnete Basis des Vektorraums V und sage dann, dass eine Matrix, die ich mir aus der Gruppe G hernehme, so wirken soll, dass sie die Abbildungsmatrix ist für eine entsprechend durch die Wahl der Basis eindeutig festgelegte Abbildung von V in sich selbst, sodass es die Abbildungsmatrix ist. Das ist die Wirkung. Das heißt, jeder Vektor wird abgebildet, so wie das die Abbildung macht, die zu dieser Matrix gehört. In dem Sinne, dass die Matrix die Abbildungsmatrix ist zu der vorher festgelegten Basis. So, wenn ich das mache, dann ist die bewirkte Abbildung automatisch durch die Wahl des Ganzen ein Vektorraumendomorphismus. Und deswegen sind automatisch die Eigenschaften Gm1 und Gm2 erfüllt. Ich interpretiere die Matrix ja als Abbildungsmatrix für einen Vektorraumendomorphismus. Okay, das heißt 1 und 2 sind klar. Was ist mit 3 und 4? Wenn ich zwei Gruppenelemente hernehme, also zwei invertierbare Matrizen, und zuerst wende ich erst die eine an, also die davon bewirkte Abbildung, und dann die nächste, also die davon bewirkte Abbildung, dann habe ich da eine Hintereinanderausführung von Endomorphismen. Die Abbildungsmatrix, die dazu gehört, ist aber ja das Produkt der Abbildungsmatrizen. Auch das lernen wir nämlich in der Algebra. Und deswegen kommen wir dann hier auf der rechten Seite raus. Wir nehmen einfach die beiden Matrizen, multiplizieren sie und dann ist die davon bewirkte Abbildung genau das, was wir vorher ausgerechnet haben. Das ist Gm3. Und Gm4 ist auch klar. Die identische Matrix hat, wenn ich zweimal die gleiche Basis benutze, und davon gehe ich jetzt ja die ganze Zeit aus, als Abbildungsmatrix die Einheitsmatrix. Und die bewirkt dann eben, dass die Vektoren alle auf sich selbst abgebildet werden. Deswegen passt das alles so. Und das war jetzt schon die komplizierte Variante. Wir haben mit den Matrizen angefangen, wo wir immer noch überlegen mussten, wie basteln wir daraus eine Abbildung. Wenn ich jetzt angefangen hätte mit GLV stattdessen, also mit dem Vektorraum Automorphismen, dann hätte sofort alles dargestanden. Das wäre total langweilig gewesen. Wir kennen also jetzt schon zwei verschiedene Möglichkeiten, aus so einem Vektorraum V ein G-Modul zu basteln für eine Gruppe G. Ganz natürlich kennen wir aus der linearen Algebra, einmal nehmen wir die invertierbaren Matrizen der richtigen Größe und einmal nehmen wir die Automorphismen. So. Dann können wir das auch jetzt verallgemeinern. Jetzt haben wir nur die Gruppen benutzt, aber in Wirklichkeit gibt es ja noch mehr Matrizen. Man könnte ja ganz n kreuz nk nehmen und hätte auch wieder eine Wirkung, diesmal aber von einer Algebra. Genauso mit den Endomorphismen. Man muss ja nicht nur die Automorphismen benutzen, man könnte ja auch alle Endomorphismen benutzen und hätte dann die Wirkung einer Algebra auf den Vektorraum. Also müssen wir das jetzt nur noch ordentlich in Worte fassen. Was ist da zusätzlich los? Und dann können wir über A-Modulen sprechen für Algebren H. Sei mit der Voraussetzung, die wir halt haben, sei unter Voraussetzung 1, 2, V bei K Vektorraum. V heißt ein A-Modul für die Algebra A, die wir da jetzt ja haben. Genau da. Wenn. Und jetzt kommt erstmal wieder so ein Satz. Na, wenn jedes A aus A eine Permutation von V bewirkt, und zwar so, dass die Vektorraumstruktur erhalten bleibt und dass sich das mit den Verknüpfungen verträgt, die zur Algebra A gehören. Und das schreiben wir jetzt hin und das werden insgesamt 6 Eigenschaften. Sieht so ähnlich aus wie bei der Gruppe, es ist nur deshalb ein bisschen mehr, weil in der Algebra mehr los ist. Da haben wir halt nicht nur eine Verknüpfung. Ist dann nachher auch wieder weg, auch wie vorher. Aber einmal müssen die ganzen Regeln da ja sorgfältig aufgeschrieben werden. Also habe ich für alle A, B aus A, alle W aus K, alle V und W aus W, alle V und W aus V. V heißt der Vektorraum. So, dass dieses ganze Zeug gilt. Und das sind jetzt 6 Eigenschaften.
wie man denkt. Verträglichkeit mit der Addition. V plus W abgebildet mit Sigma A ist das gleiche wie V abgebildet mit Sigma A plus W abgebildet mit Sigma A. Okay. Das zweite kennen wir auch schon. Verträglichkeit mit der salamischen Addition. Hier haben wir also wieder das, genau wie vorhin, ich habe das auch extra so hinsortiert, dass die ersten beiden Eigenschaften sich nur damit befassen, dass die Permutationen, die wir bewirken, Vektorraumendomorphismen machen, dass also die Vektorraumstruktur erhalten wird. Und jetzt kommen die nächsten Eigenschaften und die befassen sich mit der inneren Struktur von A. Da haben wir jetzt also einmal V abgebildet mit Sigma von A plus B. Also anders gesagt, die von A plus B bewirkte Permutation soll so wirken, dass man einmal mit A abbildet, einmal mit B und dann addiert. So wie wir das von Vektorraumendomorphismen kennen. So. Und dann das gleiche mit der Skalarmultiplikation. V abgebildet mit Sigma von Lambda mal A soll das gleiche sein wie Lambda mal V abgebildet mit Sigma A. Nächste Eigenschaft. Das ist die Verträglichkeit mit der inneren Verknüpfung, also mit dieser Multiplikation in der Algebra. V abgebildet mit Sigma von A Krimi B soll das gleiche sein wie V abgebildet mit Sigma A und dann abgebildet mit Sigma B. Und zum Schluss haben wir noch, dass das Einselement der Algebra, das wir haben, sich neutral verhält. Also V abgebildet mit Sigma vom Einselement der Algebra. Und jetzt lasse ich mal so eine Minute zum Luftschnappen, denn es ist jetzt ja sehr viel Zeug. Und dann gehen wir nochmal kurz durch, was das alles bedeutet. Eigenschaften sind gleich und das liegt daran, dass es darum geht, dass man Vektorraumendomorphismen macht. Und dann haben wir bei der Gruppe zwei Eigenschaften, die sich mit der inneren Struktur der Gruppe befassen, also damit, dass es wirklich eine Gruppenwirkung ist und nicht nur eine Wirkung von irgendeinem Haufen Zeug. Und genauso ist es auch hier. Diese letzten Eigenschaften, gucken wir mal genauer an, die sagen, dass alles verträglich sein soll mit der inneren Struktur der Algebra. Wir haben also eine Verträglichkeit mit der algebrischen Addition. Das ist egal, ob ich die Permutation betrachte, die von einer Summe von zwei algebraischen Elementen bewirkt wird, oder ob ich einzeln wirke und dann die Bilder addiere. Es ist auch egal, ob ich zuerst Skalarmultiplikation in der Algebra mache und dann abbilde, oder ob ich zuerst den Vektor abbilde und dann Skalarmultipliziere. Es ist egal, ob ich zuerst innerhalb der Algebra multipliziere, oder ob ich die einzelnen Abbildungen anwende nacheinander. Das ist quasi wieder die Matrizenmultiplikation, die wir im Hinterkopf haben sollten. Und das Einzelelement der Algebra wirkt wie die identische Abbildung. So, Notation vereinfachen wir, genau wie bei Gruppen. Und natürlich kennen wir auch hier wieder Beispiele, habe ich ja die ganze Zeit mitmotiviert, nämlich den Endomorphismenring oder beziehungsweise die Endomorphismen Algebra bei Vektorräumen und genauso die Matrizenalgebra. Und dann hat man halt in dem einen Fall, dass man wieder so um die Ecke denken muss, dass man die Matrizen als Abbildungsmatrizen interpretiert, um so zu verstehen, wie die Wirkung genau passiert. Oder man hat einfach die Endomorphismen und schreibt die Bilder hin. Aber das ist genau das, was wir da kennen. Das sind genau diese Rechenregeln, die man sich da in der linearen Algebra klar macht. Ist A die Endomorphismenalgebra oder die Matrizenalgebra? So ist V und V muss halt die richtige Dimension haben. Also zum Beispiel könnte ich da K und N nehmen. Ein A mit dieser Notation. Und warum machen wir das alles?
in der linearen Algebra, da schöpfen wir das eigentlich nicht aus. Wir rechnen da so mit diesen Homomorphismen rum und dann haben wir Normalformen und lauter so Zeug. Aber wir schöpfen nicht wirklich so ein Wechselspiel aus zwischen Gruppen oder Algebren und der Vektorraumstruktur. Deswegen entwickeln wir in der linearen Algebra auch diese Art Sprache nicht. Die braucht man da einfach nicht. Man ahnt vielleicht so ein bisschen, wenn man diese Isomorphismen sieht, dass da irgendwas ist, aber ja, das ist ja auch am Anfang des Studiums. Da hat man vielleicht diesen Blick noch nicht so. Aber jetzt sehen wir ja, da ist irgendwas los, da passiert was sehr Natürliches und wir benutzen einfach diese Begriffe, um das zu verallgemeinern und um uns zu lösen von diesen sehr konkreten Beispielen aus der linearen Algebra, die wir kennen. Zum Beispiel, und damit greife ich ein bisschen vor, was auch in der ersten Übungsserie schon Thema sein soll. Zum Beispiel kann man sich jetzt solche Module angucken und die Wirkung. Und man kann sich nach gewissen Eigenschaften dieser Wirkung fragen. Wenn wir jetzt an Gruppen denken und an Gruppenwirkung, dann habe ich immer sofort so Wörter, die da kommen. Das ist wie so eine leichte Störung, dass da sofort gewisse Wörter kommen, also sowas wie treu, transitiv. Und all das kommt jetzt hier rein. In dem Moment, wo wir diese Modulen haben und halt sofort eine Wirkung mit im Spiel ist, können wir uns fragen, ist die Wirkung treu, ist die Wirkung transitiv, hat die sonst irgendwelche schönen Eigenschaften, was ist mit Fixität? So, lauter so Kram kommt dann. Also, halten wir diese Begriffe auch fest. Und im Kontext der linearen Algebra, ja klar, thematisieren wir das dann nicht, da haben wir andere Dinge zu tun, aber genau da könnte man jetzt einsteigen und sagen, ja, von den Beispielen, die wir uns da gerade angeguckt haben, ist da irgendwas treu oder transitiv oder kann man das vielleicht noch irgendwie abwandeln und eine neue Wirkung basteln, die diese Eigenschaften hat? Das ist die nächste Definition. Und Voraussetzung 1, 2 sei V ein A-Modul. Naja, oder auch ein G-Modul. Das ist genauso. Der Modul heißt treu oder man sagt, die Wirkung ist treu. Genau dann, wenn eben wenn die Wirkung treu ist, in dem Sinne, wie wir das aus der Algebra kennen, wenn also das 1-Element das einzige ist, das die identische Abbildung bewirkt. Treuer A-Modul bzw. B-Modul. Ups. Genau dann, wenn 1a bzw. 1g das einzige Element ist bzw. 1g, das auf V die identische Abbildung ist. Das bedeutet, dass wenn man die Wirkung wirklich explizit hinschreibt mit einem Wirkungshomomorphismus, dass dann der Kern dieses Homomorphismus nur aus dem Einzelnen besteht. Das ist eine andere Art, sich das zu merken. So, und was wir nächstes Mal machen, das werde ich jetzt nur andeuten, dass wir das vorhaben. Oder ich schreibe es vielleicht schon hin. Aber den Beweis machen wir auf jeden Fall nächstes Mal. Wir haben uns ja heute relativ zu Beginn, als wir das Konzept der Algebra gerade erst gesehen hatten, da hatten wir uns ja aus einer endlichen Gruppe eine Algebra gebastelt, die Gruppenalgebra. Und wenn man jetzt diese ganzen Konzepte sieht, dann kann man sich fragen, wenn ich jetzt die Gruppe habe und habe einmal die Gruppe selber und Modulen dafür und dann habe ich einmal die daraus gebastelte Gruppenalgebra und Modulen dafür, gibt es da einen Zusammenhang? Kann ich irgendwie da Informationen hin und her schieben? Und die Antwort ist ja. Und das ist das nächste Lemma. Und das sagt uns dann, dass wir, wenn wir wollen, zwischen der Sprache der Gruppen und der Sprache der Algebren hin und her wechseln können, ein Stück weit. Vielleicht hat es mal einen Vorteil, in der einen Struktur zu denken und mal in der anderen. Unter Voraussetzung 1,2 gibt es eine 1:1 Korrespondenz zwischen G-Modulen und KG-Modulen. Wie ist das zu verstehen?
Na, das heißt,
jeder KG-Modul ist automatisch auch ein G-Modul. Das kann man sofort hinschreiben.
Interessanter ist vielleicht, dass wenn man ein G-Modul hat, dass es dann so eine sehr kanonische Art und Weise gibt, daraus ein KG-Modul zu machen. Also sozusagen auszudehnen, diese Wirkung von der Gruppe auf die Gruppenalgebra. Das schreibe ich noch an, dann auf. Also sozusagen genauer, so wie ich das auch manchmal mache. Genauer. Jeder KG-Modul. G-Modul, so können wir eine Wirkung basteln. Und zwar definieren wir einfach für alle Elemente aus der Algebra. Ich schreibe mal einen Zinn und ich mache jetzt so eine Standardnotation, die wir bestimmt im Laufe der Vorlesung oft benutzen, indem ich nämlich einfach die Gruppenelemente so nehme als Basis und ich indiziere jetzt meine Linearkombination mit den Gruppenelementen. Schreibe eine Linearkombination als Lambda G mal G und die Summe darüber. Nun muss ich ja einfach nur sagen, wie die Wirkung aussehen soll. Was soll passieren, wenn ich so ein Algebra-Element A auf so einen kleinen Vektor V loslasse? Na, dann setze ich einfach, dass das die Summe sein soll, also die Linearkombinationssumme aus den Bildern, die ich bekomme, wenn ich den Vektor V mit den Gruppenelementen abbilde, das ist ja schon definiert, das ist ja schon ein G-Modul. Und dann setze ich einfach die Koeffizienten davor, die ich schon hatte. Das sieht aus wie lineare Ausdehnung oder lineare Fortsetzung. Ich nehme einfach die Bilder, die ich von den Gruppenelementen habe, von den Basiselementen, und dann bilde ich daraus die Linearkombination mit den gleichen Koeffizienten wie vorher. Dann wird so V ein KG-Modul. Ich wollte es jetzt direkt explizit hinschreiben, weil dann im Beweis nicht mehr viel da ist, worüber wir nachdenken müssen. Das ist dann eigentlich alles klar. Aber nur nochmal so für uns, also für die Intuition. Jeder KG-Modul ist ein G-Modul, da muss ich ja einfach nur einschränken, was passiert. Und quasi vergessen, dass da in der Gruppenalgebra noch ganz viele andere Leute rumlaufen. Und umgekehrt ist das Prinzip, wie man aus einem G-Modul ein KG-Modul macht, eigentlich das, was wir aus der linearen Algebra als lineare Fortsetzung kennen. Nämlich, dass wir benutzen, dass die Gruppenelemente, also die Basiselemente des Vektorraums, wohl definierte Bilder haben und dann passen wir das daraus. Und genau da machen wir nächste Woche weiter. Danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören. Ich würde jetzt gerne noch 2 Minuten Richtung Übung reden, wenn das in Ordnung ist. Aber erstmal danke.